Liebe Schwestern und Brüder, heute betrachten wir den letzten Teil des zweiten Schöpfungsberichtes Genesis 2, 18 bis 25, die Erschaffung der Frau und die Zuordnung von Mann und Frau, wie Gott sie ursprünglich gewollt hat. Das ist ein spannendes und geradezu explosives Thema angesichts der gegenwärtigen Diskussion um die Gender-Ideologie in unserer Gesellschaft. Lesen wir zuerst den Text. Da sprach Yahweh Elohim: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend, sein Gegenüber. Da formte Yahweh Elohim aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie er sie nennen würde, sollte der Name der Lebewesen sein. Der Mensch benannte alles Vieh, die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes. Aber für den Menschen fand er keine Hilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Yahweh Elohim einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Dann nahm er eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Und Yahweh Elohim baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch: Diese ist nun endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese wird man Frau nennen, denn sie ist vom Mann genommen. Daher wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden zu einem Fleisch. Es waren aber beide nackt, der Mensch und seine Frau. Dennoch schämten sie sich nicht. Schon der erste Vers dieses Textabschnittes erregt bei vielen Lesern Widerstand. Die Feststellung, dass es nicht gut sei, dass der Mensch allein sei und er deshalb eine Hilfe brauche, bestätige die Herrenstellung des Mannes sowie die Minderwertigkeit der Frau, wie sie jahrhundertelang in fast allen Gesellschaften Gültigkeit besessen habe. Danach habe die Frau lediglich der Befriedigung der sexuellen und menschlichen Bedürfnisse des Mannes zu dienen. Dazu passe auch die Aussage in Vers 22, dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen sei. Auf ein solches Bild von Mann und Frau könne man jedoch heute in unserer neuzeitlich-westlichen Kultur getrost verzichten. Diesem Urteil über den zweiten Schöpfungsbericht liegen gleich mehrere Missverständnisse zugrunde. Sie werden sich auflösen, wenn wir bei unserer Auslegung von dem hebräischen Urtext ausgehen. Er lässt uns erkennen, dass das Gegenteil aller schlimmen Vermutungen ausgesagt wird. Zunächst müssen wir feststellen, dass in Vers 18 nicht vom Mann, sondern vom Menschen die Rede ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch, hebräisch Adam, allein sei, sagt Gott. Da der Gattungsbegriff Adam, Mensch, in unserer Kultur zum Eigenname Adam geworden ist, liegt für uns natürlich die Assoziation Mann nahe. Aber im Hebräischen würde das geschlechterspezifische Nomen Mann, Ish oder Geber heißen, nicht Adam. Das Thema des biblischen Textes ist also nicht die Einsamkeit des Mannes und auch nicht die Feststellung, dass der Mensch ein geselliges Wesen ist, sondern es geht um das Alleinsein des Menschen im Sinne seiner geschöpflichen Hilflosigkeit. Was ist damit gemeint? Der Mensch, so will der Text sagen, ist nicht als Monolith in die Welt gesetzt, sondern dazu bestimmt, als ein Wesen zu existieren, das in eine Führungsgeschichte mit Gott, wir könnten auch einfacher sagen, in eine Liebesbeziehung mit Gott hineingerufen ist, welche die gesamte Weltgeschichte umfasst. Wenn das so ist, und das ist etwas Wunderbares, dann muss der Mensch die Fähigkeit besitzen, sich in die Geschichte hinein zu erstrecken, also fortzupflanzen, und auf diese Weise das Alleinsein, gemeint ist das Monolithsein, zu überwinden. Es geht also nicht um die Überwindung einer emotionalen Regung der Einsamkeit, sondern darum, dass der Mensch die ihm von Schöpfung an zugedachte Bestimmung, Geliebtes gegenüber Gottes zu sein, und zwar nicht nur einmalig, sondern jeder einzelne Mensch durch die gesamte Geschichte hindurch, nur in der Verfasstheit von Mann und Frau erfüllen kann. Denn Gott will nun einmal, dass wir Menschen an der Erfüllung unserer Bestimmung mit beteiligt sind. Diese Auffassung von Mann und Frau kommt auch in der Redewendung zum Ausdruck, dass Gott dem Menschen eine Hilfe machen will, ihm entsprechend als sein Gegenüber, so der biblische Text. Der hebräische Ausdruck Eser kenekdo sagt nämlich nicht, wie die oft verkürzte Übersetzung als Hilfe oder Gehilfin des Mannes nahelegt, lediglich eine inferiore Wesensbestimmung der Frau aus, als sei sie für den Mann eine Hilfe bei der Arbeit oder bei der Fortpflanzung oder gar eine Dienerin oder Sklavin bei der Befriedigung niedriger Bedürfnisse. Das Gegenteil ist der Fall. Der Text betont, dass die Frau im Unterschied zum Tier ein dem Mann als Mensch ebenbürtiges Gegenüber ist, dass sie mit ihm auf der gleichen geschöpflichen Basis steht, dass sie mit dem Mann gleich wesentlich und gleichwertig ist. Denn nur beide zusammen sind in der Lage, die dem Menschen von Gott zugedachte Bestimmung zu verwirklichen, eine Menschheit durch den gesamten Verlauf der Geschichte hindurch zu garantieren, die das Geliebte und Liebende gegenüber Gottes ist. In diese Aussagelinie gehört auch Vers 23, wo der Mensch, nicht der Mann, ausdrücklich feststellt, diese, nun ist die Frau gemeint, ist nun endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese wird man Frau, hier steht im Hebräischen Isha, nennen, denn vom Mann, im Hebräischen steht hier Ish, ist sie genommen. Neben der expliziten Betonung, dass Mann und Frau von gleichem Bein und Fleisch sind, bringen auch die beiden Begriffe für Mann Ish und für Frau Isha, die im Hebräischen ja denselben Wortstamm Ish besitzen, die Gleichwesentlichkeit und Gleichwertigkeit der Geschlechter zum Ausdruck. Bedenkt man diese bis hierher erarbeitete Aussageabsicht des biblischen Textes, dann verliert er seinen Stachel. Denn es geht in ihm keineswegs um eine Festschreibung oder gar biblische Absegnung von Geschlechterunterschieden oder Herrschaftsstrukturen. Es geht auch nicht um eine Aussage über biologische Arterhaltung. Es geht überhaupt nicht um ein Thema der Biologie oder Soziologie, sondern um reine Theologie. Das heißt, um eine Wesensaussage über Gott und den Menschen und über die Zuordnung beider. Es geht um einen wunderbaren Blick in den heilvollen Plan Gottes mit der Menschheit. Und dieser Blick zeigt, der Mensch ist nicht das Ergebnis göttlicher Launen und die Welt nicht eine Spielwiese Gottes. Gott hat den Menschen auch nicht erschaffen, weil er, so die Vorstellung mancher Schöpfungsmythen im Altertum, Sklaven brauchte, die ihn verehren und bedienen. Nein, Gott hat den Menschen als sein Ebenbild erschaffen, als sein Gegenüber, dem er selbst seinen Lebensatem eingehaucht, den er somit zu einem würdevollen Geschöpf gemacht und über alle übrige Schöpfung erhoben hat. Gott hat den Menschen zu einem Wesen gemacht, das seine letzte Bestimmung in nichts Geringerem findet als in der liebenden Gemeinschaft mit ihm selbst. Doch damit diese entstehen und sich durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch erstrecken kann, braucht es die Ausdifferenzierung des Menschen in Mann und Frau sowie die fruchtbare Zuordnung beider. Denn nur sie vermag die Entfaltung der Menschheit durch die Geschichte hindurch zu garantieren. Um Letzteres geht es insbesondere in Vers 24, wo es im Übrigen entgegen der üblichen Heiratspraxis in Israel heißt, dass der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und beide ein Fleisch werden sollen. Bedenkt man diese in der Schöpfung begründete Wesensbestimmung von Mann und Frau und ihre Zuordnung mit dem Ziel einer fruchtbaren Entfaltung der Menschheit als gegenüber Gottes in die Geschichte hinein. Dann ist jeder irgendwie geartete Genderismus fehl am Platz. Ja mehr, er ist geradezu eine grobe Missachtung der Schöpfungsordnung oder genauer gesagt ein sich hinwegsetzen des Menschen über seine eigene Wesens- und Zielbestimmung in Bezug auf Gott. Er ist, um in der biblischen Sprache zu bleiben, ein Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, was bedeutet, dass wir uns aus der Beziehung zu Gott lösen und selbst zu Gott machen. Doch eine solche Haltung ist ein Bumerang, der auf den Menschen selbst zurückfällt und nicht nur sein Wesen, sondern auch seine gottgewollte Entfaltung in die Zukunft hinein zerstört. Es sei denn, es gibt noch eine Umkehr. Unser Textabschnitt endet mit der Bemerkung, dass der Mensch und seine Frau nackt waren, sich aber nicht voreinander schämten, Vers 25. Es ist zu erwarten, dass die Rede von der Nacktheit des Menschen, wie ja schon der gesamte Text, hier als bildhafte Aussage verstanden werden muss. So begegnet die Nacktheit als Bild für die geschöpfliche Dürftigkeit des Menschen an verschiedenen Stellen des Alten Testamentes. Hiob zum Beispiel bekennt von sich, dass er nackt aus dem Schoß seiner Mutter hervorkam und nackt dahin wieder zurückkehrt. Kohelet bemerkt, dass der Mensch, so nackt wie er geboren wird, auch wieder stirbt. 5,14. Die Armen werden als nackt beschrieben, so Jesaja 58,7, Hiob 22,6 und öfters, weil ihnen das zum Leben Nötige fehlt. Wenn nun auch hier in Genesis 2,25 von der Nacktheit des Menschen die Rede ist, dann will dies deutlich machen, dass der Mensch noch am Anfang steht, das heißt noch nicht in die Vollendung seiner Beziehung mit Gott und seiner Führungsgeschichte mit ihm eingetreten ist, was ja erst am Ende der Geschichte und am Ende seines persönlichen Lebens geschehen wird. Bis dahin aber ist der Mensch nackt, das heißt bedürftig, zerbrechlich und angreifbar. Was das für ihn bedeutet und in welche Bewährungsprobe er aufgrund dessen immer wieder hineingestellt ist, zeigt dann die folgende Versuchungserzählung in Genesis 3, wo am Ende noch einmal, nun aber auf eine ganz erschütternde Weise, die Nacktheit des Menschen zum Thema gemacht wird. Doch muss uns diese Tatsache nicht entmutigen. Der weitere Verlauf der Urgeschichte zeigt, dass Gott uns Menschen auch in der Versuchung nicht alleine lässt, dass er uns im Gegenteil gerade dort besonders nahe ist, wo wir in Gefahr sind, die Beherrschung zu verlieren und aus dem Ruder zu laufen. Wir werden darauf noch ausführlicher zu sprechen kommen bei der Betrachtung von Genesis 4. Der Hebräerbrief sagt uns sogar, wir haben ja nicht einen hohen Priester, er meint damit Jesus Christus, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Hebräer 4,15-16. Als Wort des Lebens möchte ich Ihnen heute den Vers Genesis 2,21 mitgeben. Es waren aber beide nackt, der Mensch und seine Frau, dennoch schämten sie sich nicht. Denken wir in dieser Woche einmal über folgende Frage nach. Erstens, bin ich bereit, meinen Weg durch das Leben mit Gott zu gehen und meine Berufung als Geliebtes gegenüber Gottes zu erfüllen? Zweitens, höre ich in kritischen Situationen auf die Stimme des Gewissens, durch die Gott mich vor falschen Wegen warnt und mir den richtigen Weg zeigt?